Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen bei diesem ganz besonderen Jahresrückblick-Podcast des Politikjournals Rundblick. Ihr seid jetzt gerade mitten reingebeamt worden in unsere kleine Rundblick-Weihnachtsfeier. Und ursprünglich habe ich gedacht, dass das alles viel üppiger und opulenter wird. Aber jetzt sitzen wir hier nur zu dritt. Mein Name ist Niklas Kleimöchter und bei mir ist
Klaus Wallbaum
und Anne Beelte Altwig.
Und alle anderen sind krank oder zu Hause. Denn wir befinden uns, und das ist ja fast schon so ein erstes Jahresrückblicksthema, in so einer erneuten Corona-Grippewelle. Also gefühlt sind ja alle gerade krank. So auch hier beim Rundblick, deswegen nur eine kleinere Runde. Aber wir haben uns vorgenommen, heute in dieser Jahresabschlussfolge unseres Podcasts von Niedersachsen im Blick einmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Allerdings jetzt nicht Bier ernst, sondern eher Glühwein beseelt. Wir haben tatsächlich einen Glühwein bei uns, also zum Wohle in die Runde. Es gibt auch ein bisschen Gebäck, aber das war's dann auch schon mit der Weihnachtsfeierlichkeit hier. Die Deko ist da. Die große Rundblick-Weihnachtsfeier machen wir dann ja erst noch in der nächsten Woche. Aber dann fangen wir doch mal an. Klaus, erster großer Themenblock, den wir uns hier vorgenommen haben, über den wir mal so langsam reden wollten, ist so, was am Anfang des Jahres passierte. Schauen wir einmal zurück. Da lag die Landtagswahl ja noch gar nicht so weit in der Vergangenheit und irgendwie war da alles noch so dabei, sich zu finden. Der Landtag war dabei, sich zu finden, und zwischendurch klingelt hier immer noch die Weihnachtsglocke. Der Landtag war dabei, sich zu finden, aber auch die Parteien waren dabei, sich zu finden, haben da so ein bisschen neue Posten zu vergeben gehabt. Erinnerst du dich noch an Januar, Februar, März und was da so im Landtag und in den Parteien los war?
Ja, drei Namen fallen mir da ein. Der eine Name ist Boris Pistorius. Es war ja die damalige Bundesverteidigungsministerin, die zu Silvester so ein merkwürdiges Video gedreht hat mit Silvesterraketen im Hintergrund angesichts des Krieges. Und das war ein bisschen zu viel, sodass die dann irgendwann gehen musste. Und dann kam ziemlich überraschend Boris Pistorius als neuer Bundesverteidigungsminister. Und der machte dann ja einen ganz tollen Job und ist jetzt der beliebteste Politiker seit Monaten schon auf Platz 1. Der bundesdeutschen Beliebtheitsskala. Ja, und das riss natürlich ein Loch in die Landesregierung, weil der war ja bisher Innenminister, konnte das nicht bleiben. Und dann haben wir damals geschrieben, oder ich habe damals geschrieben, naja, jetzt ist zwar kommissarisch erstmal die Daniela Behrens die neue Innenministerin, aber die wird es bestimmt nicht werden. Ja, und sie wurde es am Ende dann doch. Das war dann so eine kleine Fehlleistung journalistisch gesehen, wobei, als sie es dann wirklich wurde und auch ein neuer Sozialminister benannt wurde, den habe ich jetzt, Philippi heißt der, aber den habe ich jetzt nicht so ganz präsent gehabt zunächst mal.
Den hatte ja ehrlich gesagt kaum jemand präsent. Der war Bundestagsabgeordneter vorher, Mediziner, so gesehen vielleicht dann ganz passend, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass da jetzt, also dass irgendwer hier schon mal öffentlich über Andreas Philippi gesprochen hatte.
Ja, und es ist ja leider so geblieben, ne? Das ist ja das Schlimme, obwohl er jetzt schon fast ein Jahr, nee, nicht ganz 10 Monate im Amt ist. Na jedenfalls, also Der kam auch, und dass Daniela Behrens dann richtig Innenminister wurde auf Dauer und Philippi, der neue Sozialminister, das hatte der Rundblick dann als erstes Organ enthüllt. Das war dann wieder gut, eine Wiedergutmachung dafür, dass ich vorher da ziemlich falsch spekuliert hatte. Ja, das ist der eine Name. Der andere, Sebastian Lechner natürlich, der im total Durchmarsch den Fraktionsvorsitz schon im alten Jahr übernommen hatte und dann im neuen Jahr bei einem CDU-Landesparteitag neuer Landesvorsitzender der CDU wurde. Diese Namen zu Jahresbeginn als Aufsteiger, und die haben auch das ganze Jahr über irgendwie doch die Politik, die Landespolitik wesentlich mitgeprägt, kann man schon sagen.
Lass uns mal ein bisschen hier anekdotischer werden, wenn ich daran zurückdenke an diese Behrens-Personalie, die Behrens-Philippi-Doppelpersonalie, dann denke ich da daran zurück, wie das für uns ganz rein praktisch hier in der Redaktion abgelaufen ist. Wobei ich sagen muss, in der Redaktion ist das eben nicht abgelaufen. Das war nämlich der Abend, an dem die Kollegen vom FFN ihren großen Neujahrsempfang haben. Das ist ja immer Halligalli, große Party bei denen. Alle sind da, alle haben viel Spaß, alle trinken viel, so wie wir hier jetzt auch. Und da war das natürlich auch irgendwie Thema, was da jetzt so passiert, wann da jetzt was kommt, aber das wusste ja noch keiner. Und dann waren wir zwei, weil wir ja nicht so die großen Partymäuse sind, schon gar nicht mehr da. Und dann hast du uns noch geschrieben, da kommt gleich was, wir wissen, wer es wird. Und hast dann ja die Meldung aufbereitet, und wir haben noch überlegt, da war der Rundblick schon draußen. Ne? Der Rundblick kommt ja um 22 Uhr per Mail. Für alle, die es nicht wissen, der Rundblick, den kann man abonnieren und der kommt dann abends per Mail um 22 Uhr. Und dann mussten wir schnell entscheiden, was machen wir jetzt? Ändern wir das jetzt nochmal oder kommen wir eben mit einem Sonderrundblick raus? Und das war dann ja die Variante, die wir gewählt haben. Haben noch irgendwie um, glaube ich, 23:30 oder so kam dann diese Mail. Und tatsächlich hat dann ja am nächsten Tag, als die Pressekonferenz war, Ministerpräsident Stefan Weil ja sogar noch darauf verwiesen, dass ein Medium es ja doch geschafft hat, noch eine halbe Stunde bevor der neue Tag begonnen hat, der Tag, an dem es dann offiziell verkündet wurde, zu verraten, wer es wird. Und das waren wir. Das ist ja schon mal sehr cool.
Daraus folgt natürlich die alte Weisheit, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt, auch wenn man früh bei einem, also die Regel für Journalisten gilt, wenn man bei einem Neujahrsempfang eines großen Mediums oder einer Organisation abends weggeht, nach Hause und nochmal die Mails durchguckt, dann hat man die Chance, tatsächlich noch was zu enthüllen. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Das gilt für Journalisten. Also Rat hier an alle Journalisten, die zuhören, bitte nicht zu lange auf den Veranstaltungen bleiben. Frühzeitig gehen, zu Hause nochmal die Mails checken. Es kann sein, dass da was Wichtiges drin ist.
Der frühe Vogel, der nachts um 23:30 dann noch schnell einen Artikel schreibt. Also früh ist der Vogel. Jetzt hatten wir schon die großen Namen zu Beginn, Boris Pistorius, Daniela Behrens, die dann seinen Posten eingenommen hat, und Sebastian Lechner, den neuen CDU-Chef. Aber das war es ja noch nicht. Man muss ja sagen, bei der SPD nicht so viel Bewegung. Und wie viel Bewegung bei der SPD vielleicht in Zukunft ist, da können wir ja später nochmal drüber reden. Aber zumindest bei FDP und Grünen gab es ja auch Neuerungen zu Beginn, was ja auch damit zusammenhing, dass die FDP kein so tolles Wahlergebnis hatte, aus dem Landtag rausgeflogen ist, und die Grünen dafür ein gutes Wahlergebnis hatten und in die Regierung reingekommen sind. Und dadurch gab es da ja einige tektonische Verschiebungen, und durch das gute Selbstverständnis, dass man nicht zeitgleich an der Spitze der Partei und der Spitze der Fraktion oder gar in einem Ministerium sein kann, was für die anderen ja kein Problem ist, gab es da dann also auch neue Vorsitzende. Was gibt es denn zu denen zu sagen? Also erstmal zu Konstantin Pohle von der FDP, der sich ja in einer Kampfkandidatur durchgesetzt hat.
Ja, das ist eigentlich ein ganz schwungvoller, engagierter Politiker, der die Gabe hat, mit klugen inhaltlichen Ideen als Bundestagsabgeordneter wohl in die Tagesschau immer wieder zu kommen, wie auch in die FAZ, also in die Leitmedien auf Bundesebene. Und im Rundblick ist er auch hin und wieder, ja. Also macht das eigentlich ganz gut. Und die beiden Neuen der Grünen, tja.
Erstmal die Namen nennen: Greta Galis und Ala Alhamvi. Das sind die beiden neuen Vorsitzenden der Grünen.
So viel habe ich nicht gehört. Anna, hast du was von denen gehört?
Also da muss ich auch passen, muss ich denen.
So wahnsinnig viel nicht, ne? Wann das wohl liegt? Naja, ich meine, die sind jetzt nicht so, natürlich haben die das, also sie haben eines hingekriegt. Sie haben einen Landesparteitag über die Bühne gekriegt, ohne dass es den großen Aufstand gab. Da hatte denn die Partei groß beschlossen, dass sie mit allen den Asylrechtsverschärfungen, die vorher auf der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, beschlossen wurden, nicht einverstanden ist und all diese Beschlüsse ablehnt. Im Grunde ein Asylkompromiss, der jetzt nötig wäre, mit den niedersächsischen Grünen nicht machbar ist. Aber das ist ja ein Beschluss und der ist aufgeschrieben auf Papier, und Papier ist ja geduldig. Und ob das denn so kommt, das wissen wir nicht. Aber immerhin hat es nicht den großen Aufstand auf dem Parteitag gegeben. Das haben sie geschafft.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Wir reden ja total gerne über Personen, Namen, Köpfe hier beim Rundblick. Aber wir können ja auch mal über dieses inhaltliche Thema reden. Nicht die kleinsten Details, aber ich finde es schon bemerkenswert, was wir in diesem Jahr, ist ja ein Jahresrückblick, was wir in diesem Jahr erlebt haben, wie sich die Stimmung im Thema Asyl und Migration gewandelt hat. Wenn man jetzt mal zurückschaut auf 2015, wo die große Flüchtlingswelle kam, die ehrlich gesagt eher so ziemlich klein war im Vergleich zu dem, was seitdem noch passiert ist. Aber da hatten wir eine große Willkommenskultur und wir haben die Flüchtlinge willkommen geheißen in Deutschland. Dann gab es ja so einen kleinen Backlash durch die Silvesternacht und was für Krawalle da passiert sind. Und dann wurde es irgendwie ruhiger. Dann kamen im vergangenen Jahr die Ukraine-Flüchtlinge, die noch mehr Leute mit noch weiter geöffneten Armen empfangen haben. Eine auch soziologisch ja ganz andere Gruppe als die, die 2015-16 gekommen ist. Und jetzt aber ein Jahr später, das war ja wirklich, da passt auch das Bild einer Welle wieder, denn es staute sich so langsam auf. Ich finde, man hat das ganze Jahr über gemerkt, dass dann bemerkenswert, dass ich würde sagen, als Normalbürger habe ich es nicht so mitbekommen, dass wir viel mehr Migranten hier jetzt haben oder Asylbewerber. Aber aus den Kommunen wurde es viel stärker kommuniziert, dass man überlastet ist, dass man es nicht mehr schafft, dass man kurz davor ist, es nicht mehr zu schaffen. Und jetzt gibt es so einen Turn, nicht nur in Niedersachsen, nicht nur in Deutschland, sondern in der EU, dass man sagt, wir müssen über dieses Thema jetzt reden, wir müssen das verhandeln. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Anne, wie hast du denn diesen, also das ist ja so ein gesellschaftliches Stimmungsthema. Hat dich das irgendwie in diesem Jahr auch erreicht?
Definitiv. Und ich finde das eigentlich sehr erschütternd, dass eigentlich alle Parteien irgendwo auch ihre Werte ein Stück weit hinter sich lassen müssen. Also die CDU, die christlichen Werte, auch die Grünen und die SPD natürlich müssen da ganz große Schritte machen. Ich finde, es ist so ein bisschen die Folge einer verfehlten Politik der letzten Jahre, dass man einfach die Strukturen, die sich so 2015, 16 aufgebaut haben, nicht verstetigt hat. Man hat da ganz viele Projektstellen geschaffen, es war ganz viel Aktionismus. Jeder, der was auf sich hielt, hat irgendwie Willkommenskultur betrieben und man hätte eigentlich auch absehen müssen, dass das nicht besser wird. Also, dass die Konflikte auf der Welt nicht weniger werden und dass diese Flüchtlingsströme nicht abreißen werden. Wenn man die Leute gehalten hätte, wenn man die Einrichtungen gehalten hätte, dann hätte man jetzt auch die Strukturen.
Weiß ich nicht, würde ich widersprechen. Also ich glaube nicht, dass es an diesen Betreuungsstrukturen liegt, sondern ganz einfach an dem Missverhältnis zwischen den Integrationsversprechen und der mangelnden Integrationsleistung. Also ganz praktisch, warum verpflichtet man Leute, die zu uns kommen, nicht zu einer Arbeit? Warum verbietet man ihnen die Arbeit, statt sie dazu zu verpflichten? Das passiert halt nicht. Und dass in die Ukrainer, in Holland zum Beispiel, die da angekommen sind, sehr viel stärker in den Arbeitsmarkt eingedrungen sind als die Ukrainer, die hier zu uns gekommen sind, ist auch ein Beispiel dafür, dass wir bürokratisch viel zu große Hürden haben. Man müsste die Leute, die kommen, verpflichten sogar, eine Tätigkeit aufzunehmen. Und es gibt genug Tätigkeiten. Das ist ja der große Gegensatz. Wir haben den großen Fachkräftemangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Zuwanderer, die aber da sitzen und nicht tätig werden dürfen oder können. Und Sprachvermittlung passiert auch nicht entschlossen genug. Und wir haben natürlich die große Wohnungsnot und die Inflation und die Kostensteigerung, die es den Kommunen umso schwieriger macht, nötige Unterkünfte für die Zuwanderer zu finden.
Bei dem Punkt Integrationsbereitschaft, wie du es jetzt genannt hast, muss ich da mal einhaken, weil also muss man ja schon unterscheiden zwischen dürfen sie nicht arbeiten oder wollen sie nicht arbeiten. Dann muss man jetzt auch nochmal deutlich unterscheiden zwischen den Flüchtlingen aus der Ukraine, die sofort alles durften und in den SGB-II-Bezug gekommen sind, als klares Zeichen der Unterstützung, das wir ja aussenden wollten, und allen anderen, die das ja erstmal nicht durften, wo man ja eher um jeden, der arbeiten wollte, kämpfen musste, dass er auch arbeiten durfte. Und gleichzeitig gibt es natürlich in beiden Gruppen auch Leute, die das nicht wollten. Ja, das konnte man auch feststellen. Aber vielleicht ist da eher ein Problem, dass wir da unterschiedlich vorgehen. Das natürlich, das ist ja auch, also es sollte ein Zeichen der Motivation sein für die Ukrainer. Aber es war, finde ich, so würde ich es zumindest verstehen, auch ein Zeichen der Demotivation, wenn man eben anderen sagt, ja, ihr dürftet das jetzt irgendwie 5 Jahre lang noch nicht, aber die dürfen das.
Ich glaube nicht, dass die Ukrainerinnen, also es sind ja hauptsächlich Frauen, dass die so reich beschenkt werden, wie es sich erstmal anhört. Also ich glaube, da sind auch viele sehr frustriert über die Bürokratie. Und die Motivation ist sehr, sehr hoch, sich hier weiter zu qualifizieren, die Sprache zu lernen. Also über die Hälfte der Zuwandererinnen aus der Ukraine sind Akademikerinnen, die sind hochqualifiziert. Das sind Potenziale, die wir eigentlich dringend brauchen. Aber es fehlt dann einfach auf der kommunalen Ebene an Sprachkursen und es fehlt an Support bei der Integration.
Da hast du ja noch einen anderen Aspekt angesprochen. Es sind im Wesentlichen Frauen, häufig Frauen mit Kindern gewesen, die aus der Ukraine hergekommen sind, weil die Männer in der Regel ja gar nicht durften, weil die ja im Kriegsdienst sind.
Ja, ganz genau. Und das zeigen ja auch die Migrationsbewegungen aus der Vergangenheit, dass Frauen da manchmal auch motivierter sind, dass sie auch bereit sind, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich fange auf einem niedrigeren Level an und bestehe jetzt nicht drauf, meinen Abschluss, also meinem Abschluss entsprechend zu arbeiten. Da gibt es ja eigentlich ganz positive Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel auch bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen. aus dieser Region. Daran, denke ich, könnte man eigentlich gut anknüpfen.
Aber es gibt jetzt, was die jüngsten Wellen angeht, also sagen wir mal seit dem Spätsommer, ne? Seit dem Spätsommer gibt es die Welle von Bewerbern, das sind jetzt nicht mehr Ukrainer, sondern die kommen dann aus Syrien, aus der Türkei, glaube vor allen Dingen die beiden auch aus Afghanistan. Und da sind die Zahlen teilweise so hoch gewesen, dass es wirklich erschreckend war für die Kommunen und die kommunalen Planer, was die Unterkünfte angeht, ins Grübeln kamen und nicht wussten, wie weiter. Jetzt scheint es ja etwas gebremst zu sein. Wird man sehen, ob die Grenzkontrollen, die verstärkt wurden, ob das der Grund ist oder ob es andere Gründe gibt. Auf jeden Fall aber ist das der Auslöser für die Aufgeregtheit, die herrscht. Und das kann man, glaube ich, auch gut verstehen. Und deswegen finde ich auch die Asylrechtsverschärfungen, die da auf der Ministerpräsidentenebene gesprochen wurden, völlig richtig und angemessen. Sie müssen dann halt nur umgesetzt werden und sie müssen auch auf EU-Ebene rechtlich umgesetzt werden.
Kommen wir mal zurück zur niedersächsischen Landespolitik. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ja auch, dass die Parteien sich neu gefunden haben und viele neue Positionen vergeben wurden. Etwas, was wir dann ja in unserer Berichterstattung festgestellt haben, ist, dass irgendwie dieser Landtag nicht so richtig ins Arbeiten gekommen ist. Also etwas, was sich ja über Monate hingezogen hat, war, dass immer wieder die Plenartagungsabschnitte verkürzt wurden. Wenn 3 Tage geplant waren, waren es nur noch 2. Wenn dann mal 4 Tage geplant waren, waren es dann nur noch 3. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber man muss ja schon den Eindruck haben, die haben gar nichts, was sie machen wollen. Wir haben jetzt eine rot-grüne Landesregierung, aber eigentlich so richtig was voranbringen wollen die gar nicht mehr. Woran lag das denn?
Tja, woran lag das? Also das ist natürlich so, dass die Probleme, die da sind, schwierige Antworten erfordern. Und wenn man das richtig machen will, muss man es eigentlich schnell machen. Es gilt die alte Weisheit, was du im ersten Jahr nach einer Wahl nicht gemacht hast, das fällt dir in den nächsten Folgejahren umso schwieriger, zumal dann irgendwie der nächste Wahltermin schon wieder näher rückt. Sind jetzt zwar noch 4 Jahre, aber auch die gehen schnell rum. Also schwierige Aufgaben sind zum Beispiel die Unterrichtsversorgung, Schulen. Was muss man denn machen? Man muss doch eigentlich die Qualifikation für Lehrer irgendwie anpassen. Man darf nicht mehr diese hohen Anforderungen an die Qualifikation von Lehrern haben. Wenn man mehr Lehrer braucht, dann kriegt man nämlich nicht genug. Ist ja der Fachkräftemangel. Und in den Kindergärten ist es genauso. Man kann nicht die Anforderungen für die Kindergartengruppen immer höher schrauben, also immer mehr Betreuer, immer weniger Kinder je Gruppe, dann glauben, dann funktioniert das schon. Am Ende für das Gegenteil, dann werden die Gruppen geschlossen oder die Kindergärten geschlossen und die Eltern müssen sich um die Kinder kümmern. Und dieses Absenken von Standards und das Zumuten der Tatsache, dass man vielleicht die Anforderungen an Qualifikationen zurückschraubt, das hat sich Rot-Grün nicht so getraut und ich habe den Eindruck, das trauen sich vor allen Dingen die Grünen nicht so. Deswegen zieht sich das in die Länge. Das wird nicht entschieden und deswegen kommen nicht die richtigen Gesetze auf den Tisch. Und wenn keine Gesetze da sind, dann hat der Landtag nichts zu tun.
Jetzt hast du in meinem Kopf gerade was getriggert und ich erlaube mir einfach mal in diesem Podcast nicht stringent vorzugehen, sondern jetzt zu springen. Du hast dieses ganze Betreuungsthema angesprochen, also Kita. Ja, ich weiß, es ist mehr als Betreuung, aber es geht eben um die Frage, wie verteilen wir eigentlich unsere Arbeitskraft, unsere Leistungsfähigkeit. Und da muss ich an was denken, was Anne, du mir die Tage erzählt hast. Du bereitest gerade einen Text vor für die letzte Ausgabe vor Weihnachten, in der es nochmal um die 4-Tage-Woche gehen soll. Und also das ist ja auch eine der großen Diskussionen in diesem Jahr, muss man ja sagen. Die Gewerkschaften haben das zu einem ihrer großen Themen gemacht. Es wird so dauerhaft mitdiskutiert. Es kommt immer mal wieder vor. 4-Tage-Arbeitswoche, wie geht das? Bei gleichem Lohnausgleich oder nicht oder wie auch immer? Und ist das ein Instrument, um Arbeitskräfte zu halten? Warte, du hast da ja nochmal im Gespräch deutlich so einen Aspekt mit reingebracht, der irgendwie so eine globalere Sicht hat. Willst du das schon mal so ein bisschen anteasern, was man da dann am Freitag in der letzten Rundblick-Ausgabe des Jahres lesen kann?
Ja, danke schön für die Steilvorlage. Ich denke, dass sich da eine enorme Chance verbirgt. Also ich glaube, wir definieren uns so extrem über Arbeit und wir sehen zu wenig, dass die gesellschaftlichen Probleme, die wir so haben, damit zusammenhängen. Also die gesundheitlichen Probleme, die wir alle haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depression, Burnout, Suchterkrankungen hatten wir gerade vorhin das Thema, als wir den Glühwein aufgemacht haben, muss man ja auch sagen, dass das ein sehr zweischneidiges Schwert ist, wie wir so mit Suchtmitteln umgehen. Und eben auch die Themen, die wir schon angeschnitten haben, wer kümmert sich um Kinder, wer kümmert sich um pflegebedürftige Menschen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir das nicht alles an Profis delegieren können und dass wir als Gesellschaft da viel mehr gefragt sind, auch selber Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir ein bisschen kürzer treten, wenn wir alle sagen, wir arbeiten ein bisschen weniger, vielleicht diese 4 Tage in der Woche nur und übernehmen ein bisschen mehr gesellschaftliche Verantwortung, dann glaube ich, kommen wir der Lösung dieser Probleme schon ein bisschen näher.
Ich finde es einen so soziologisch ganz spannenden Ansatz, weil ich da irgendwie draus das höre, dass wir hatten ein Modell der arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir haben uns total darauf verlassen, das war so dieses moderne Zusammenleben. Jeder macht das, was er besonders gut kann und wir tauschen dann alle unsere Leistungen gegeneinander ein. Also der eine kann, ich weiß jetzt nicht, also wir können so schreiben und so erklären und so hier in so ein Mikro labern und andere Leute können Sachen, die bestimmt viel wertvoller sind, zum Beispiel Klempner kann ich nämlich nicht und wenn es die nicht gäbe, hätte ich ein riesiges Problem. Oder eben, naja, das was wir eben hatten. Wir brauchen Menschen, die sich um die Kleinsten und die Ältesten und die Kranken kümmern. Und das sind zum Großteil natürlich, das führte zu Professionalisierung in all dem, was wir tun. Aber im Moment merken wir ja irgendwie, dass dieser nicht geschriebene Vertrag, der dem zugrunde liegt, nicht mehr so ganz funktioniert, weil wir an allen Ecken und Enden irgendwie Probleme haben. Und jetzt könnte man vielleicht auf der einen Seite sagen, wir müssen mehr Leistung bringen. Wir können nicht mehr hier Work-Life-Balance, bla bla, das ist alles funktioniert so nicht. Es gibt ja auch die These der Leistungsfeindlichkeit unserer aktuellen Gesellschaft hier in Deutschland. Wenn die Leute nicht mehr über ihre Grenzen hinausgehen wollen, dann funktioniert das eben nicht mit so einem Staat, mit so einem Hochleistungsstaat, der wir ja eigentlich sind. Und dann gibt es eben jetzt deine Argumentation, der ich aber auch etwas abgewinnen kann, nämlich zu sagen, dass wir das alles abgeschoben haben, ist eigentlich das Problem, weil wir uns dann auch nicht mehr wirklich verantwortlich fühlen. Also es ist ja schon so, auch so eine Vollversorgermentalität, die sich, naja, zumindest in Deutschland schon breit gemacht hat, so eine Mischung aus die Selbstoptimierung und so einen neoliberalen Drive seit den 90ern und haben aber trotzdem so eine sozialdemokratische Grundierung, die uns sagt, der Staat wird sich schon kümmern. Und ich glaube, diese Kombination ist aktuell unser Problem. Wir wollen selber irgendwie High-Performer sein und uns selbst verwirklichen, das geile Leben haben und haben gleichzeitig die Erwartung, dass der Staat sich schon um alles andere kümmern wird. Ich glaube, das passt nicht mehr zusammen. Und dann gibt es eben diese beiden Varianten. Und deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, dass du diesen Aspekt so aufgeworfen hast.
Ja, finde ich auch. Und ich würde aber auch genau an dem Punkt ansetzen und sagen, es geht nur unter Bedingungen. Also dann kann der Sozialstaat, so wie er jetzt strukturiert ist, nicht aufrechterhalten werden. Wenn wir wirklich den Leuten sagen, okay, ihr müsst ein bisschen Drive aus eurem Berufsleben rausnehmen, ein bisschen weniger arbeiten und 4 Tage statt 5 und auch Arbeitszeitverkürzung generell, dann kann man das ja versuchen. Aber dann würde ich sagen, da muss man 50% der Bürokratie abschaffen. Und das heißt nicht nur, dass man an Stellen abbaut, sondern man muss dann Vorschriften abbauen und Ansprüche zurückschrauben. Und wenn man jetzt sagt, Familienarbeit muss dann wieder in den Familien passieren, dann gibt es eben keine Kindergartenangebote mehr. Dann müssen die Kinder zu Hause betreut werden oder nicht mehr für alle, ne? Weil es jetzt schon schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Und interessant finde ich auch den Hinweis auf den Klempner, denn so wenig Klempner wie es gibt, kann der sich die 4-Tage-Woche sicher nicht leisten. Sondern der muss dann rund um die Uhr erreichbar sein, weil ja, der Fachkräftemangel führt dazu, dass wir bestimmte Tätigkeiten haben, die wir dann auch nicht reduzieren können. Und bei denen lastet dann ein unglaublicher Stress. Ich glaube, dass in der Verwaltung, bei den Vorschriften, bei der Bürokratie, da kannst du kräftig abbauen, da kannst du kräftig reduzieren, Kontrollpflichten rausnehmen, Ansprüche zurückfahren. Aber bei den einfachen Tätigkeiten, die Dienstleistungen, die wichtig sind zur Unterstützung, da geht das eben nicht.
Das ist ja jetzt schon so. Also wenn man die Familien fragt, wie oft die dastehen ohne Kinderbetreuung, weil in der Kita gerade Krankheitswelle ist oder weil gerade Streik ist. Oder wenn man die Senioren fragt, wie panische Angst die davor haben, nicht mehr fit zu sein und auf Pflege angewiesen zu sein und keine Ahnung zu haben, wer das mal machen wird und wie sie das organisieren können, dass es halbwegs in ihrem Sinne und würdevoll abläuft. Diese Situation haben wir ja jetzt schon. Und ich denke, das ist auch so ein Denkfehler, dass da immer die Familien in der Pflicht sind. Ich glaube, wir sind da alle in der Pflicht. Und ein Tag mehr Zeit in der Woche würde uns auch die Möglichkeit geben, uns mehr zu engagieren für andere. Also ich habe neulich ein ganz interessantes Beispiel aus Dänemark gehört. Das ist die Pflege eine kommunale Aufgabe. Es wird von Angehörigen gar nichts erwartet. Also die sind gar nicht verpflichtet, ihre Mutter, ihren Vater da zu unterstützen. Aber da sind Ehrenamtliche da, die zum Beispiel sich um ein marodes Haus kümmern, wo eine Seniorin das nicht mehr schafft. Oder die die Wohnung so umbauen, dass es barrierefrei ist, dass das Pflegebett reinpasst. Und das finde ich eigentlich so ein ganz inspirierendes Vorbild.
Wer zahlt denn das?
Wie gesagt, das ist bürgerschaftliches Engagement. Und die Pflege und das Gesundheitswesen sind kommunale Aufgaben, die aus den Steuern bezahlt werden.
Und da gehört ja dazu, dass in den skandinavischen Staaten der Sozialstaat ganz anders funktioniert als hier bei uns und deswegen auch ein anderes Miteinander organisiert wurde. Und also wir in Deutschland pflegen so ein Sozialstaatsmodell, das irgendwie so zwischen den Welten ist. Wir haben das klassisch skandinavische Modell, das sehr sozialdemokratisch ist und sehr viel übernimmt, also einen sehr starken Wohlfahrtsstaat hat. Und dann gibt es die Anglikaner, die da, naja, hardcore sind und sagen, das macht der Markt und da kann man sich halt ein Unternehmen für nehmen, so ungefähr. Und wir wollen so beides. Und das trifft ja das, was ich eben beschrieben habe. Ich glaube, wir kommen gerade an so einen Moment, wo dieses, wir wollen so beide Welten, dieses Mischmasch führt uns gerade an Grenzen. Und vielleicht brauchen wir gerade wieder eine Orientierung in eine der beiden Richtungen. Aber beides funktioniert nicht.
Ja, aber die Orientierung, die Anne gerade nannte, ist die sozialdemokratische und die kostet halt Geld. Und ob es die Kommune ist oder das Land oder der Bund ist, dann wurscht, es muss bezahlt werden. Und das ist nur leistbar über Steuererhöhungen. Und Steuererhöhungen muss man von denen nehmen, die Einkommen haben. Und wenn wir aber die Arbeitszeit so runterschrauben oder auch weniger Leistung anpreisen als Ziel, dann haben wir auch irgendwann weniger Steuereinnahmen und weniger Geld zu verteilen. Es sei denn, wir machen den Schuldentopf auf, bezahlen das über Kredite. Das kann man natürlich machen, darüber kann man nachdenken. Nur ich glaube, dass das nicht sehr sinnvoll ist und nicht zum Ziel führt.
Das ist aber ein gutes Stichwort für so ein anderes Thema, das dieses Jahr doch sehr geprägt hat, nämlich der Urteilsspruch aus Karlsruhe, verursacht, sage ich mal, durch die CDU, der Stopp des Haushalts der Bundesregierung, der Ampelregierung. Wie habt ihr denn diese Meldung wahrgenommen, als dann da das Urteil aus Karlsruhe kam und dann gesagt wurde, Ampelkoalition, so geht es aber nicht?
Ja, sehr ambivalent, glaube ich. Also ich glaube, man hat schon lange dieses Gefühl gehabt oder es ist auch ja schon lange von warnenden Stimmen auch hier im Rundblick gesagt worden, so geht es eigentlich nicht. Und es war dann irgendwie auch, fand ich, erleichternd, diese Gewissheit zu haben, so ja, tatsächlich nicht. Ich finde auch so diesen Schlusspunkt sozusagen unter diese Querelen auch so ganz heilsam eigentlich, dass es vielleicht doch noch mal so einen Impuls gebracht hat, sich doch zusammenzuraufen und doch eine Lösung zu finden. Ich glaube, darauf haben ganz viele Leute gewartet.
Also so eine Lösung sehe ich gerade noch nicht, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Klaus, du wolltest auch noch deine Stimmung schildern?
Ja, vielleicht erstmal mal sagen, genau, was das Urteil beinhaltet. Damit das ist ja nicht so, ist ja sehr komplizierte Materie. Also im Grunde hat die Ampelkoalition und damals noch entworfen, noch zu Zeiten der Großen Koalition unter dem Finanzminister Olaf Scholz, jetzt Bundeskanzler, sich überlegt, was machen wir? Und die haben Notlagenkredite, die mit der Schuldenbremse vereinbar sind, weil es eine Notsituation ist, begründet mit Corona, haben die umgewidmet für andere Zwecke. Und dann hat die CDU geklagt und gesagt, das darf man nicht. Man darf nicht Notlagenkredite, die für Corona bestimmt sind, darf man nicht umwidmen. Das Gericht hat das jetzt so entschieden, das darf man nicht. Und damit ist im Grunde klar, man muss jetzt entweder die Schuldenbremse im Grundgesetz ändern oder man muss irgendeinen Sonderzweck, Klimaschutz, noch als Ausnahmetatbestand ins Grundgesetz schreiben. Übrigens dann die Militärausgaben, die sind aus Sonderausgabe im Grundgesetz verankert. Und nur so kann man gewährleisten, dass weitere Kredite in enormer Höhe aufgenommen werden. Nur für diese Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Ampel hat für die Lösung dieses Problems, für eine echte, überzeugende Lösung dieses Problems, keine Mehrheit mehr. Und das, was die im Moment jetzt machen, wir haben jetzt den 12. Dezember, jetzt, wo wir das aufzeichnen, was die im Moment machen, ist beraten, nur als Ampelkoalition über eine Lösung, die möglicherweise keine sein kann, weil, wenn sie es wirklich lösen wollen, müssten sie das Grundgesetz ändern. Das heißt, ich finde, die Situation ist sehr verfahren und im Grunde ist die politische Gesamtstimmung in Deutschland sehr, sehr brenzlig.
Verfahren, finde ich, ist ein gutes Wort, so nehme ich das auch wahr und das bringt uns ja wieder auf die Landesebene zurück. Man kann ja sagen, dass die da in Berlin den Haushalt nicht zusammenkriegen, das ist ja deren Problem, aber das stimmt ja so nicht. Es betrifft uns ja ziemlich unmittelbar, denn ganz viele Sachen, die in Niedersachsen gemacht werden, haben halt nicht nur eine Landesfinanzierung, sondern auch eine Bundesfinanzierung und meistens einen größeren Teil vom Bund als vom Land und überhaupt funktioniert es nur, wenn beide zusammenarbeiten. Und wenn der eine Haushalt da jetzt noch hinterherhinkt, dann ist das zwar schön, dass Niedersachsen jetzt den eigenen Haushalt beschließt, aber für ganz viele Projekte heißt das immer noch warten, warten, warten. Anke Pörksen, die Regierungssprecherin, hat zwar neulich schon mal gesagt, diese Bäche, die man da gerade hat, das heißt ja kein Stopp, Das heißt ja nur, wir warten erstmal. Aber für viele Projekte oder eben die Träger dieser Projekte heißt das jetzt, wir wissen irgendwie nicht so genau, wie es jetzt im Januar weitergeht. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr bescheidene Situation, in der wir uns da gerade befinden, auch hier in Niedersachsen.
Ja, eigentlich kann man schon annehmen, dass der Ausweg wahrscheinlich darin besteht, dass man irgendeinen Weg findet, tatsächlich die Schulden, die man aufnehmen wollte oder einen großen Teil davon, am Ende tatsächlich auch aufnehmen zu dürfen. Das geht wahrscheinlich nur mit einer Grundgesetzänderung. Und dann ist die große Frage, macht die CDU das als freundliches Unterstützungsprojekt für die Ampel, weil sie meint, man muss ja einer Regierung auch helfen? Oder verlangt sie dafür mitregieren? Das ist eine interessante Frage.
Mitregieren würde für dich jetzt bedeuten, dass die CDU, also dass sie eigentlich eine GroKo möchte, dass sie möchte, dass die Ampel gesprengt wird. Oder meinst du eine Regierung, die aus den Ampelparteien und der CDU besteht, dann bleibt noch die AfD am einen Rand und das, was von der Linken übrig geblieben ist, am anderen Rand?
Ja, wahrscheinlich ist das Zweite auch denkbar, aber demokratietheoretisch nicht so empfehlenswert. Das heißt mit anderen Worten, vielleicht erwartet die CDU, dass die SPD auf Bundesebene die Grünen rauswirft und die FDP rauswirft oder in anderer Reihenfolge erst die FDP rauswirft und dann die Grünen rauswirft. Und was hat das dann für Rückwirkungen auf Rot-Grün in Niedersachsen? Da kann man auch sich einiges ausmalen. Wenn es zum Bruch von Rot-Grün-Gelb auf Bundesebene kommt, könnte Rot-Grün in Niedersachsen ja auch ins Wanken geraten.
Ich denke, ihr seid da besser drin, weil ihr seid diejenigen, die permanent aus dem Landtag und aus der ersten Reihe berichten. Aber kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich finde, das wirkt alles so harmonisch bei Rot-Grün. Denkst du, das ist eine realistische Option?
In Hannover?
Ja, in Hannover.
Also in Hannover-Land.
Genau, im Land Niedersachsen.
Landtag Hannover.
Auf das andere Hannover kommen wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen. Ich habe die Überleitung gerade schon mir im Kopf zurechtgelegt. Aber Klaus, was sagst du erstmal? Also, ich würde Anne da zustimmen, dass die rot-grüne Koalition in Niedersachsen auf mich so harmonisch wirkt. Also ja, es gibt immer mal so Stimmen, die sagen, naja, GroKo war ja auch ganz nett und war irgendwie solider. Und natürlich findet man erstmal, also würde ich sagen, dass die SPD so eine stolze grüne Partei, grüne Fraktion immer ein bisschen lästig auch findet, weil die wollen ja was. Ich glaube, die CDU war mit dem Wollen da nie so penetrant gegenüber der SPD. Und deswegen gibt es da, glaube ich, einige bei den konservativen Sozialdemokraten, die das so stimmungsmäßig jetzt erstmal sich wieder daran gewöhnen müssen, wie Rot-Grün eigentlich funktioniert. Es ist halt vom Wesen her eine andere Partei, andere Menschen, die da jetzt gerade wieder mit am Drücker sitzen. Aber ansonsten kommt es mir nicht so vor, als gäbe es da Stimmungsschwankungen oder Verstimmungen zwischen den Koalitionspartnern, erst recht nicht an der Spitze.
Wir haben ja auch gerade so ein bisschen spekulativ argumentiert. Was passiert, wenn? Also noch ist ja auch in den Abendnachrichten immer zu hören, jetzt sitzen Lindner, Scholz und Habeck zusammen und überlegen, wie sie die Haushaltskrise lösen. Sie haben sich mal wieder vertagt, aber eigentlich ist der Kanzler ganz optimistisch, dass man sich da verständigt. Diese Stimmung wird ja verbreitet. Davon lassen sich auch viele beeindrucken und das ist ja auch vielleicht richtig so. Nur was passiert, wenn es tatsächlich knallen sollte, was ich nicht für ausgeschlossen halte, vielleicht wahrscheinlich, ob es wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, aber ausgeschlossen ist nicht. Was passiert, wenn das passiert? Wenn es also wirklich zum Bruch kommt und wer ist dann der Schuldige und wer hat dann wen vor die Tür gesetzt? Ich glaube nur nicht, dass es ohne Rückwirkungen bleibt auf so eine Koalition in Niedersachsen im Landtag, weil nämlich viele der handelnden Akteure, Stefan Weil an der Spitze, die sind ja nicht fern der Bundespolitik oder Hubertus Heil oder Matthias Mirsch oder so. Die sind ja alle auch mit die Akteure, die in Berlin handeln und für die SPD Verantwortung haben. Und auf grüner Seite gibt es auch einige in Niedersachsen, die wichtig sind und einflussreich. Natürlich hat sowas Rückwirkungen und wird zu Stimmungstrübungen führen, wenn es denn so käme.
Ich habe eher das Gefühl, dass in der SPD durchaus ja schneller mal so eine Stimmung vorherrscht. Ach, was sie da in Berlin machen, ist doch egal. Wir haben hier Stefan Weil. Stefan Weil ist schon viel länger die Nummer eins als dieser Olaf Scholz. Bei den Grünen könnte ich mir vorstellen, dass es eine Kränkung auslöst, wenn man die Grünen aus der Regierung wirft. Das auf jeden Fall, gerade weil diese nah beieinander liegenden Wahlkämpfe, glaube ich, auch die Wahlkämpfe da emotional sehr zusammengeschweißt haben. Dann waren kurz nacheinander die Siege im Bund und im Land und da, glaube ich, könnte das eher zu so einem negativen Gefühl führen und dann auch zu so einer vielleicht Problematik mit der SPD. Aber ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, dass dieses rot-grüne Bündnis hier in Hannover auch so stabilen Füßen steht, auch weil die handelnden Akteure sich lange kennen, sich mögen, Also wenn ich dann den Wahlabend, jetzt springen wir nochmal ins Jahr davor, wenn ich an den Wahlabend zurückdenke, wie Stefan Weil und Julia Hamburg sich da umarmt haben, wie sie sich gefreut haben, als sie wussten, dass es für Rot-Grün reicht, das war schon fast eine familiäre Stimmung, fast weihnachtlich wie jetzt hier.
Ja, aber worauf baut das Projekt auf? Das Projekt baut auch auf darauf, dass man, ist ja nicht nur eine Hoffnung, sondern eine klare Ansage, man will die Staatsverschuldung ausweiten und möchte möglichst Wege finden, an der Schuldenbremse vorbei neue Einnahmen über Kredite zu generieren und damit die Projekte zu bezahlen. Das, was die Regierung eigentlich tun müsste, auch die Landesregierung, nur die Bundesregierung, ist reformieren, zusammenstreichen, Ausgaben überprüfen, bestimmte Ausgaben nicht mehr tätigen. Dazu ist diese Koalition bisher nicht in der Lage, weil sie auch meinte von Beginn an, dass nicht tun zu müssen.
Also ich persönlich bin ja auch davon überzeugt, dass man konsolidieren sollte, dass man genau gucken sollte, was man ausgeben kann. Meine Wahrnehmung bei der ganzen Schuldenbremsendebatte ist aber auch, dass die internationale Stimmung eher in die Richtung geht, zu sagen, was da in Deutschland gerade passiert mit diesen wirklich fehlenden Investitionen in wesentliche Bereiche, dass das nicht verstanden wird, warum wir das so machen. Und dass man eher denkt, also ist letztlich egal, was für einen Weg man da findet, aber man muss einen Weg finden, zu investieren. Denn im Grunde ist ja fast alles marode in diesem Land. Das ist die große Katastrophe. Das muss man ja dann auch mal ehrlich sagen. Es gibt da so vieles zu tun. Welchen Mechanismus man dann findet, dass der Staat investieren kann, das ist irgendwie zweitrangig. Aber ich glaube, die gesellschaftliche Erwartung ist, dass da jetzt eben was passiert und dass die Verantwortung tragen, sich zusammenraufen und schauen, wie sie es hinkriegen können.
Ja, geschenkt ist so. Aber es geht auch immer um die Frage, wie macht man es besonders geschickt? Und man kann, glaube ich, Beispiel Amerika ist ja so eins, man kann staatlicherseits erhebliche Investitionen anschieben. Wenn man dann genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen kann und hinterher, wenn Konsolidierung angesagt ist, genauso hart und konsequent konsolidieren kann. Nur der deutsche Staat kann das wegen seiner komplizierten Strukturen und hohen Ansprüche so einfach nicht, dieses Umsteuern. Deswegen ist es in Deutschland nochmal ein Stück schwieriger, flexibel zu reagieren auf solche Herausforderungen.
Also klarer Weihnachtswunsch, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das Geld zusammenhalten und wo wir nicht vielleicht in der Verwaltung gerade da auch nochmal ein bisschen sparen können. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema, das wir hier eben schon angerissen haben, nämlich Rot-Grün in Hannover. Also ein kommunalpolitisches Thema, das aber durchaus ja hier Wellen geschlagen hat. Das rot-grüne Ratsbündnis in Hannover ist vor ein paar Wochen zerbrochen. Also offiziell das große Thema, das alles zerstört hat, war die neue Innenstadtpolitik des grünen Oberbürgermeisters Belit Onay. Ich melde da mal Zweifel an, aber mal an euch die Frage oder an Anne, denn du bist ja auch eine stadthannöversche Bürgerin. Jetzt können wir hier Klaus mal kurz ausboten. Wir sind hier die stadthannöversche Fraktion. Klaus ist die regionshannöversche Fraktion. Als die Meldung kam, die sich ja so ein bisschen angekündigt hat, als die Meldung kam, Rot-Grün im Rathaus zerbricht, hast du gejubelt, hast du dich gewundert oder warst du am Boden zerstört?
Weder das eine noch das andere.
Keine Option dabei.
Es war nicht so ein emotionaler Moment. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind Betroffene. Wir wohnen beide in sehr dicht besiedelten Stadtteilen in Hannover und versuchen uns da irgendwie in diesem Verkehr zu bewegen. Und es ist kein Spaß. Also es senkt die Lebensqualität einfach deutlich. Das Aggressionspotenzial ist total groß. Fußgänger hassen Radfahrer, Radfahrer hassen Autofahrer und alle hassen sich auch untereinander. Ich bin nicht von allen Ideen von Herrn Onay komplett begeistert, aber ich finde es absolut nötig, dass da was angepackt wird. Und ich finde, die SPD profiliert sich hier mit ihrem Koalitionsbruch und versucht sich als Anwalt der Mitte zu profilieren und da eine moderate Stimme zu erheben. Aber es ist, finde ich, ein sehr durchsichtiges Manöver, was einfach zulasten der Sache geht.
Wir können nochmal die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier nicht aus Hannover kommen und sich da nicht in der Kommunalpolitik so auskennen, nochmal ein bisschen ins Boot holen. abholen. Also es war im September, da hat Belet Onay sein neues Konzept für die Mobilität in der Innenstadt vorgestellt. Wobei man da sagen muss, das war so ein medial riesiger Aufschlag. Aber eigentlich läuft diese Diskussion in dieser Stadt ja schon seit Jahren, würde ich sagen. Und also es war definitiv schon Thema im Wahlkampf, in seinem Wahlkampf, OB-Wahlkampf 2019. Im Kommunalwahlkampf danach war es natürlich auch Thema. Es gab vorher schon Beteiligungsformate, Innenstadtdialog, wie geht es hier eigentlich weiter? Große Frage, wie viele Autos brauchen wir eigentlich in der hannöverschen Innenstadt? Wie viele Parkplätze, oberirdische Parkplätze brauchen wir? Und kann man das nicht alles so ein bisschen moderner gestalten? Vielleicht ein bisschen mehr wie Paris, Amsterdam, andere Städte, die in Europa ja schon Vorreiter sind bei der autofreien oder zumindest autoarmen Innenstadt. So, nun war es so, dass Onay das vorstellt, zusammen mit seinem Stadtbaurat Vielhaber, in Klammern von der SPD zumindest vorgeschlagen gewesen, also eigentlich so, der auf SPD-Ticket Dezernent in dieser Stadt ist, wird das aber auch nicht von ungefähr kam, dieses Konzept. So, dann war das jetzt für die bundesweite Öffentlichkeit erstmal ganz neu. Überall stand Belet Onay, schmeißt die Autos raus, so ungefähr. Und die SPD fand es nicht toll. Auf einmal, ganz plötzlich. Und sagt, wusste ich nichts von, habe ich noch nie gehört. Und sagt, ja, so geht das überhaupt nicht. Und sagt dann, wer sagt es? Adis Ahmetovic, der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Hannover. Und Lars Kehlich, der Ratsfraktionsvorsitzende der SPD. Sagen halt, war nicht einbezogen und es gab zu wenig Bürgerbeteiligung. Und so kann man das überhaupt nicht machen. Und eigentlich sind alle dagegen. Was alle dagegen sind, kann man so, denke ich, zumindest nicht sagen. Diskussionswürdig, klar, so ein Konzept ist immer diskussionswürdig. Aber letztlich haben sie das jetzt eben zum Anlass genommen, um dieses Ratsbündnis aufzukündigen. Und da finde ich ja, stellt sich mir eher die Frage, geht es da wirklich um die Innenstadtpolitik oder geht es da halt nur um die nächste Oberbürgermeister- oder Kommunalwahl? Klaus, was meinst du denn?
Ja, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, und in welchem Umfeld das stattfindet. Also, du hast richtig gesagt und das ist auch ganz wichtig, dass Herr Ahmetovic, der Stadtvorsitzende der SPD, Bundestagsabgeordneter ist. Das heißt, er kriegt täglich mit, weil er ja in Berlin arbeitet, Umfragen der SPD bundesweit sind. Und die sind ja auf einem Tiefpunkt und werden immer wieder weiter unterboten. Das heißt, die SPD kriegt bundesweit Panik. Und sie leidet sowieso darunter, dass seit 2019 die Stadt Hannover, die 70 Jahre lang oder noch länger von der SPD regiert wurde, nicht mehr SPD regiert ist. Also nicht mehr ein SPD-Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt steht. So, was folgt daraus? Wir müssen unsere Hochburgen oder die wir noch dafür halten, unbedingt sichern. Und wir müssen eine Strategie entwerfen, wie wir das am besten schaffen. Und die Strategie, meine ich, der SPD Hannover ist die folgende, zu sagen, wir haben ja einen Punkt, die Verkehrspolitik, das ist sehr umstritten. Da sind sehr viele Wähler rechts der Mitte und auch in der Mitte sind Autofahrer und sind mit den Plänen von Herrn Onay einer verkehrsberuhigten Innenstadt nicht einverstanden. Also versuchen wir uns auf diesem Wege zu profilieren. Das ist ein schönes Thema. Wir nutzen das zum Ausstieg aus der Koalition und setzen ein Zeichen und führen ab jetzt im Grunde einen Wahlkampf gegen Herrn Onay. Der nächste OB-Wahl ist 2026 in 3 Jahren, ne? In 3 Jahren etwa. Da ist die nächste OB-Wahl und das ist schon mal ein Vorzeichen dafür. Die SPD zielt auf die Wählergruppen, die sonst SPD und CDU wählen und wollen die Grünen links liegen lassen. Das ist die Strategie und das haben sie jetzt genutzt und ich glaube genauso wie ihr, das hat mit der Verkehrspolitik an sich unbedingt zu tun. Deswegen, weil es ein kontroverses Thema ist, aber es geht nicht um die Verkehrspolitik an sich, sondern es geht um Rückeroberung des Rathauses von Hannover.
Da sind wir uns alle einig, dann lassen wir das auch mal so stehen. Wer das anders sieht, kann es ja in die Kommentare schreiben. Dann nehmen wir doch mal den Namen Adis Ahmetovic nochmal zur Überleitung zum letzten Thema. Adis Ahmetovic ist ja, muss man sagen, auch so ein Zögling von Stefan Weil. Ich denke, da tut man jetzt niemandem weh, wenn man das mal so beschreibt. Stefan Weil ist jetzt in seiner, also wahrscheinlich, letzten Amtszeit. Und eine ganze Zeit lang hat man ja so spekuliert, wie geht's da jetzt weiter? Und hört er nach der Hälfte auf? Hört er nach dieser auf? Macht er vielleicht auch noch mal weiter, geht in die Verlängerung. Klammern glaube ich jetzt eher nicht. Aber jetzt kann man jetzt so nach dem ersten Jahr seiner dritten Amtszeit als Ministerpräsident kann man ja so mal ein bisschen gucken. Meine Wahrnehmung wäre da erstmal, der war jetzt nochmal MPK-Vorsitzender, also Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Das war, glaube ich, ziemlich cool für ihn. Da war man nochmal so ein bisschen bundespolitisch relevant und konnte da einiges machen. Und das ist jetzt aber vorbei. Jetzt ist er da, glaube ich, noch Vize, weil man dann immer erstmal runterrutscht und Vize wird. Und das ist auch noch ganz interessant. Aber das war es dann auch irgendwie, oder? Ist dann Schluss mit Stefan Weil bald?
Ja, was man vielleicht für die Momentaufnahme noch hinzufügen muss, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, er ist seit Monaten höchst unzufrieden mit der Partei auf Bundesebene. Nicht mit dem Vorsitzenden Klinkbeil, das ist auch so einer, der so ein bisschen von ihnen geschützt wird, aber mit dem Kanzler. Der Kanzler hat die Mahnungen und Warnungen und drängenden Hinweise von Stefan Weil, man möge einen Industriestrompreis einführen, unterstützt von den Gewerkschaften, unterstützt von der SPD-Bundestagsfraktion, hat der Kanzler einfach weggewischt und hat jetzt irgendwie zwar ein Modell entworfen, das ist aber absolut unzureichend, gemessen an dem, was Weil zunächst wollte. So, der mächtigste Ministerpräsident der SPD in Deutschland, Stefan Weil, stößt auf Ablehnung beim Bundeskanzler. Das ist demütigend. Und ich glaube, dass viel von dem Antrieb, den Stefan Weil im Moment hat, auch darin begründet ist, dass er jetzt mal beobachtet, was da auf Bundesebene in der Partei passiert. Er zählt mit Sicherheit im Moment nicht zu den Anhängern des Kanzlers. Und wenn der Kanzler ins Wackeln gerät, will Stefan Weil bestimmt mitreden, was dann passiert. Nur mitreden. Dass er selbst Kanzler werden will, glaube ich nicht, aber er will mitreden. Und das gibt ihm vielleicht im Moment noch so einen Antrieb zu sagen, ich muss jetzt hier Stellung halten und weitermachen. Muss wie lange? Das kann im halben Jahr anders sein, das kann im Jahr anders sein. Das weiß keiner so genau und der wird auch das mit keinem besprechen, da bin ich absolut sicher, sondern das damit sich selbst ausmachen und vielleicht kurzfristig entscheiden.
Jetzt haben wir in dieser Runde irgendwie eine ganze Menge über Politik gesprochen, wie das hier so üblich ist bei Weihnachtsfeiern beim Politikjournal Rundblick. Wer den Rundblick noch nicht abonniert hat, der kann das ja mal auf seine Wunschliste für Weihnachten schreiben. Es gibt auch noch für ganz kurze Zeit ein Sonderangebot für das Einzelabo. Wenn man da auf unsere Internetseite rundblick-niedersachsen.de geht und dann auf den rosanen Button mit Abonnement klickt, wird man das erkennen. Das ist doch unser Black Friday-Angebot. Das ist jetzt lange her, aber bis zum 20. Dezember hat das noch Gültigkeit. Also, wer Interesse daran hat, nicht nur unser Gesabbel hier zu hören, sondern auch den Rundblick von Montag bis Freitag zu lesen, kann das machen. Und jetzt gucke ich nochmal moderatorentechnisch in die Runde. Klaus und Anne, seid ihr jetzt schon richtig besinnlich eingestimmt, nachdem wir hier eine Stunde bei Glühwein und, naja, so ein Weihnachtsgebäck gewesen haben?
Ja, die Aussichten sind ja so, für nächstes Jahr. Also so ein Thema haben wir, glaube ich, nicht gefunden, was uns so richtig optimistisch gestimmt hätte. Insofern würde ich sagen, jetzt erstmal noch ein Glühwein und einen Keks und dann erstmal ein bisschen auftanken über die Feiertage, oder?
Also was für Journalisten immer toll ist, ist, wenn die politischen Zeiten so unruhig sind und so viel Bewegung ist auch im Hintergrund so viel und man nicht weiß, wenn man nächsten Morgen aufwacht und die Nachrichten kommen im Radio, ob da was Spannendes gemeldet wird. Das ist im Moment so eine Zeit. Und die finde ich immer ganz anregend. Also ich finde das ganz toll, dass da im Moment so viel los ist. Das ist zwar inhaltlich alles dramatisch und schlecht und wir haben kein Geld und wir wissen nicht, wie wir weiter regiert werden und wir haben einen schwachen Kanzler und so, alles richtig. Aber journalistisch ist das sehr spannend.
Ich schließe mich da, glaube ich, eher Anne an. Ich habe heute Morgen im Landtag so gedacht, ich bin schon ganz schön müde. Nicht nur, weil ich zu wenig schlafe, sondern weil mich diese ja sehr aufgeregte Stimmung, egal bei welchem Thema, was heute Morgen verhandelt wurde, egal bei welchem Thema, das ist schon kräftezehrend, auch wenn man da gar nichts mitmachen muss. Ich freue mich deshalb auf die Weihnachtszeit, auf den Jahreswechsel. Und irgendwie habe ich ja immer das Gefühl, dass im nächsten Jahr alles besser wird.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.